Unter den vielen schrecklichen Bildern, die uns in den letzten Tagen aus der Ukraine erreicht haben und auch erschüttert haben, gab es einige wenige Nachrichten, die tröstlich waren. Und zwar bekam ich ein Video zugespielt, da richtete sich die Kamera in eine U-Bahn-Station in Kiew hinein. Ihr wisst ja, das ist so einer der sichersten Orte jetzt bei den Luftangriffen, 100 Meter unter der Erde. Dort sammeln sich die Menschen, um eben ihr nacktes Leben zu retten. Und da wurde also in so einen U-Bahn-Schacht reingeblendet und da waren so viele Menschen etwa wie jetzt hier in dieser Kirche versammelt, also standen in so einem Durchgang und sangen einen Choral zur Ehre Gottes. Das war unmittelbar vor dem Angriff, vor dem Überfall auf die Ukraine. Mich hat das sehr bewegt, mich hat das aber auch sehr getröstet, dass in dieser schweren Situation die Christen dort ja nicht aufgegeben haben, egal was sie jetzt erwartet, wir wissen es nicht, es sind schreckliche Dinge dort und passieren vielleicht auch noch schreckliche Dinge. Aber das hat mich sehr getröstet, dass ja, die Christen dort ja, ihren Glauben bekannt haben, zusammenstanden, sangen zur Ehre Gottes mitten ja, im Angesicht des Leides. Das ist eine ganz gute Überleitung zu dem, was wir heute von Paulus als Botschaft bekommen. Das sind auch schwere Sätze. Paulus gibt eine Mitarbeiterschulung, wie er seinen Dienst versteht und wie er das eigentlich auch erwartet von den Christen in Korinth und ich denke auch an uns. Und da heißt es in einem Satz, ich lese jetzt nicht alles wieder vor, in jeder Lage beweisen wir, dass wir Gottes Diener sind. Paulus zählt das ja nachher noch auf, wir schauen uns das dann auch noch etwas gründlicher an. In jeder Lage. Also, egal ob es gut ist, da ist es einfach, wenn die Sonne scheint, wenn es uns gut geht, Gott die Ehre zu geben, zu sagen, ich gehöre dazu, aber eben auch in der Lage, wenn es hart auf hart kommt, sogar wenn das Leben in Gefahr steht, in jeder Lebenslage beweisen wir, dass wir Gottes Diener sind. Das kann man an diesem einen Beispiel der Christen aus Kiew sagen. Das zeigt uns Paulus, wir schauen es uns noch näher an. Und das zeigt uns letztendlich aber auch Jesus. Wir haben dieses Evangelium gehört, was ziemlich am Anfang seiner Wirksamkeit steht. Bevor Jesus in die Öffentlichkeit geht, wird er auf die Probe gestellt und beweist, dass er ein Diener Gottes ist, dass er zu ihm gehört und dass es nichts gibt, was ihn von dieser Mission abhalten kann. Also es geht um eine Mitarbeiterschulung nach Paulus, aus dem 2. Korintherbrief, wirklich ein sehr dichter Abschnitt. Ich kann nur einiges herausgreifen, damit wir besser folgen können. Drei Punkte schreibt uns Paulus und schreibt Paulus Mitarbeitern ins Stammbuch. Er sagt, standhaft, glaubwürdig, also seid standhaft, seid glaubwürdig und drittens, seid traurig und doch fröhlich. Ich beginne mit standhaft. In diesem Text, ihr habt ihn ja vor euch liegen, heißt es weiter, mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Wir hören das vielleicht nicht so gerne, aber die Passionszeit erinnert uns auch daran, es gehört zum Leben dazu, dass wir leiden, dass Menschen schreckliches Leid erfahren. Das sucht sich keiner aus, aber es gehört zum Leben dazu. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter und sagt, ja, es gehört zu einem Christenleben dazu. Also mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Paulus beschreibt nun in einzelnen Zügen, was seinen Dienst ausmacht. Und mal ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so eine Werbebotschaft, die sofort die Leute von der Straße holen würde. Das klingt jetzt nicht so attraktiv, weil er nicht zuerst die Sternstunden des Glaubens nennt, die sind ja schön und die sind wichtig und die hat Paulus auch gehabt und hoffentlich habt ihr die auch in eurem Leben schon erleben können. Er rückt die Zerrissenheit und die Schwierigkeit seines Dienstes in den Mittelpunkt. Und das ist wirklich ziemlich heftig. Also Paulus hat durchbuchstabiert, was Leid heißt. Das heißt ja Passion übersetzt. Es gehört also Gegenwind dazu. Es gehören widrige Umstände dazu, große Schwierigkeiten, Schicksalsschläge, Herausforderungen. Also das Christenleben ist ein Kampffeld, ist ein Bewährungsfeld, ist ein Erprobungsfeld, in diesen vielen Schwierigkeiten, in diesem Leiden auch standzuhalten. Dazu ruft Paulus auf. Es ist ja die große Frage, Leid ist das eine, Schicksalsschläge und so weiter und so fort, das Böse, das, was wir uns nicht aussuchen, das, was wir uns nicht erklären können. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Stecken wir den Kopf in den Sand, geben wir alles auf und sagen, Hilfe, ich bin verloren? Oder folgen wir dem Paulus, und dazu will er uns ermutigen, dass er sagt, bleibt standhaft auch im Leiden. Er nimmt es an, er erträgt es, so sagt er es, er bleibt standhaft und er kämpft. Ja, er benutzt diese Vokabel, die wir vielleicht auch nicht so oft in den Predigten hören, dass er vom Kampf des Glaubens spricht, in den jeder Christenmensch hineingestellt ist. Glauben heißt eben, dem Versucher zu begegnen, den Glauben auch in der Erprobung leben zu müssen und eben auch sich dagegen zu wehren, standhaft zu sein. Zweitens, glaubwürdig. Paulus listet einen langen Leidenskatalog auf, was er alles so erlebt hat. Und da kann keiner von uns mithalten, das wünscht sich niemand, was er so alles aufzählt, was ihm als Dienst, als Apostel widerfährt. Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis, hetzt die Leute gegen uns auf, wir arbeiten bis zur Erschöpfung, wir schlafen nicht und essen nicht und so weiter und so fort. Also Paulus zählt eine große Latte auf und man könnte echt sagen, Paulus, du bist ein großer Märtyrer, du hast wirklich so viel erlebt, das hält ja kein normaler Mensch aus, was du in deinem Dienst alles erdulden musstest und was du hier auch alles aufzählen kannst. Manche Menschen verstört so eine Aufzählung von Leiden. Man kann sich die Frage stellen, Paulus, warum schreibst du das? Bist du ein Angeber, dass du jetzt aufzählen willst, was du alles so im Dienst seiner Majestät tust? Oder willst du uns überfordern? Das kann ja kein Mensch von uns irgendwie so nachleben. Dazu muss man wissen, dass Paulus den zweiten Korintherbrief in einer sehr schwierigen Situation schreibt. Korinth war eine freie, aufblühende, pulsierende Stadt. Die Christen waren sehr selbstbewusst und sie waren sehr charismatisch, also sehr auf Wunder, sehr auf Hochglanz, sehr auf die Sternstunden des Glaubens aus. Und das war so ihr Maßstab, nachdem sie ihre Gemeindeleiter beurteilt haben. Paulus hat die Gemeinde gegründet, aber es gab neben ihm und nach ihm Apostel, die so im Hochglanzformat auftraten. Die sahen gut aus. Die war eine gute Erscheinung, ich male jetzt ein bisschen aus. Die konnten sehr gut reden, die konnten Wunderwerke vollbringen, dass den Leuten die Spucke wegblieb. Und die sagten, dieser Paulus, diese jämmerliche Erscheinung, das kann doch nicht von Gott sein, wenn jemand in so einer Leidensexistenz euch von Gott erzählen will. Und das muss man wissen, um den Paulus zu verstehen, dass er in dieser Frontstellung hinein diesen Brief schreibt, weil er sich verteidigt, weil er ein Empfehlungsschreiben vorlegt. Und sein Führungszeugnis, sein Empfehlungsschreiben, sein Bewerbungsschreiben für die Gemeinde in Korinth, dass sie ihm wieder glauben, ist eben dieses, dass er Stück für Stück ein Leiden nach dem anderen aufzählt. Und dann sagt er etwas, das zitiere ich jetzt nochmal aus dem Predigtext, Zu unserem Dienst gehört ein einwandfreier Lebenswandel. Wie gesagt, wir sollen uns davon nicht überfordern lassen, bitte nicht in diesen Hals kriegen. Aber was er hier sagt von der Glaubwürdigkeit, so würde ich das übersetzen, das merken wir doch auch, wie Not uns das tut als Christenmenschen, dass es glaubwürdige Vertreter unseres Glaubens gibt. Ihr wisst, wie sehr die Kirche und ihre Oberen in Verruf geraten sind. Das betrifft ja nicht nur die katholische Kirche, das betrifft uns alle, wo diese Glaubwürdigkeit eben nicht gegeben ist, wo jetzt auf einmal aufgedeckt wird, das war Etikettenschwindel, was da gesagt wird und was da hinter den Kulissen passiert. Und wo Paulus etwas sagt, was wir vom gesunden Menschenverstand einfach schon ahnen. Natürlich, die Botschaft, die wir leben, die Botschaft, die wir verkündigen, die Botschaft, die wir nach außen tragen, die muss auch mit dem Botschafter zusammenpassen. Ist doch klar, oder? Braucht man doch eigentlich nicht erklären und trotzdem, die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Und deswegen führt Paulus diesen Leidenskatalog auf, weil er sagt, nicht der äußere Erfolg, was wir so Hochglanzmagazine, schöne Bilder, Erfolgsmeldungen, was wir so vielleicht auch gerne hören als Christenmenschen, deswegen sagt er, nicht der äußere Erfolg zählt bei Gott. Es zählt nicht, dass es sozusagen den Anschein hat, dass auch unsere Kirchen erfolgreich sind, dass wir erfolgreich Mitglieder gewinnen oder was auch immer. Sondern Paulus sagt sehr deutlich, und das hat wieder was mit Versuchung und den Kämpfen des Glaubens zu tun, lasst euch nicht darauf ein, dass ihr diesen Versuchungen nach Macht oder was immer es auch ist, dass ihr diesen Versuchungen erliegt. Und je mehr Verantwortung Menschen haben, umso mehr stehen sie auch in dieser Versuchung. Das muss man ja auch mal sagen. Umso schwieriger ist es für sie, auch standhaft zu bleiben. Also, Paulus ermutigt uns und schärft uns ein, seid glaubwürdig. Und wie gesagt, seine Visitenkarte, seine Führungszeugnisse sind, dass er diesen Leidenskatalog aufzählt, weil damit deutlich wird, ich kann vor Menschen hier nicht glänzen, sondern es ist der Auftrag Gottes, es ist letztendlich die Spur Jesu, der ich folge. Der dritte Punkt, traurig und doch fröhlich. Ich weiß nicht, ob ihr dieser langen Aufzählung im Paulustext folgen konntet. Ganz am Schluss steigern sich diese dichten Sätze noch einmal. Geradezu kunstvoll formuliert Paulus in 7 Gegensatzpaaren, was Christsein heißt, in welcher großen Spannung wir da leben. Wir gelten als Betrüger und sagen doch die Wahrheit. Wir werden verkannt und sind doch anerkannt. Wir sind vom Tod bedroht und seht doch, wir leben. Wir werden ausgepeitscht und kommen doch nicht um. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Ich konzentriere mich nur auf dieses eine Gegensatzpaar, traurig und doch fröhlich. Denk nochmal zurück an diese kurze Videobotschaft, die ich diese Woche erhalten konnte, von Menschen, die ihren Glaubensmut und auch ihre Freude am Herrn, an Jesus, in so ein Lied ausdrücken konnten, inmitten größter Traurigkeit. Auch von Jesus erfahren wir das, auch von Paulus erfahren wir das. Also nicht nur, dass er seine Leiden hier aufzählt, ich höre da auch einen ganz großen Trost raus, dass er sagt, ja, es gehört dazu, dass es nicht einfach ist. Es gehört dazu, dass wir vor Abgründen stehen. Aber uns ist doch gesagt, dass es nicht nur das eine ist, sondern dass es auch das andere gibt. Ein Fachausdruck, den müsst ihr euch nicht merken, sagen die Kommentatoren zu diesen Gegensatzpaaren. Paulus zählt hier eine paradoxe Gleichzeitigkeit auf. Wir haben es ja eigentlich lieber, wenn wir traurig sind, und dann sind wir fröhlich. Wäre eigentlich schöner, oder? Wenn wir das so ein bisschen voneinander trennen könnten. Und Paulus sagt, im Christenleben ist es leider so, oder ist es einfach so, es kommt beides zusammen. Es gibt die Traurigkeiten dieser Welt, es gibt die Dinge, die uns überhaupt nicht schmecken, die wir auch nicht erklären können, die wir auch nicht wegdiskutieren können. Und trotzdem bekommen wir von Gott die Kraft und auch die Hoffnung, dass wir in ihm fröhlich sein können. Also Paulus beschreibt hier die Spannung, in der jeder Christenmensch steht, in der auch Jesus stand, in der Paulus stand, in der wir auch stehen. Die Spannung zwischen der alten Welt, in der es Tod gibt, in der es Leid gibt, in der es unglaubliche Ungerechtigkeiten gibt, Leid, das zum Himmel schreit, und die neue Schöpfung mit Gott, wo wir Trost bekommen, wo wir den Heiligen Geist haben, davon redet er hier auch in dieser Aufzählung, und wo wir wissen dürfen, wir gehören trotz allem zu Gott. Wir sind seine Mitarbeiter, wir sind seine Diener. Es ist diese Spannung, die uns so zu schaffen macht, die wir vielleicht auch jetzt in der Passionszeit bedenken. Gott ist in jeder Lebenslage da und trotzdem ist das Leiden noch nicht beendet. Das ist ja das, was uns so Schwierigkeiten macht. Aber schauen wir auf Jesus, der alles Leiden beendet oder beenden wird, übergibt sich in die Hände der Menschen, überlässt sich in die Hände der Menschen, um zu leiden. Er lässt sich kaputt machen, damit wir leben dürfen. Also über all diesen Gegensatzpaaren, traurig und doch fröhlich, steht die Gnade und steht die frohe Botschaft, dass gesagt wird, jetzt ist die Zeit der Gnade in Jesus, hat die Gnade die Überhand und wird die Freude auch die Überhand gewinnen. Letztlich heißt der Passion übersetzt einmal das Leiden und dann aber auch die Leidenschaft. Und ich glaube, das spüren wir hier aus diesen Worten. Jesus hat uns leidenschaftlich geliebt, das führt ihn ins Leiden. Das prägt auch den Paulus, die Leidenschaft, sein Werben um ihn. Und das will er auch uns vermitteln, dazu lädt er auch uns ein, dass wir fröhlich sind bei aller Trauer, dass Jesus unsere Freude ist, auch im Leid. Zum Schluss nochmal die Zusammenfassung. Paulus sagt uns, wir sind Mitarbeiter Gottes in jeder Lebenslage, standhaft, glaubwürdig, traurig und doch fröhlich. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.